Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frauenleben. Offene Worte von Frau zu Frau aus der Praxis und mitten aus dem Leben. Wir sind Marion
und Judith.
Und heute haben wir ganz spontan beschlossen, mal das Thema aufzupicken, das ehrlich gesagt schon ziemlich oft jetzt an uns herangetragen worden ist, nämlich das Thema Essstörungen. Und machen diesen Podcast jetzt zugegebenermaßen auch eigentlich relativ unvorbereitet. Also wir sagen gleich dazu, das wird jetzt nicht ein akademisch informativer Podcast, sondern wir wollen einfach erstmal zusammentragen, aus welchen Ecken überhaupt das Thema Essstörungen und Essprobleme oder Ernährungsprobleme auf uns zukommen, ne?
Genau, ich meine, du hast ja auch oft schon gesagt, so wir sind ja Mütter, Töchter, Schwestern, Partnerinnen, Frauen. Und ich glaube, in jeder dieser Rolle kommt das Thema Essen und Essstörung früher oder später auf einen zu.
Absolut, das beginnt, wenn die kleinen Kinder nicht das Essen wollen, was wir glauben, dass für sie gut ist.
Ja, übrigens auch eine Podcast-Wunschanfrage. Hilfe, mein Kind isst nur Marmeladentoastbrot.
Ja, genau, das müssen wir auch noch machen.
Ja, aber wie du sagst, genau da begegnet es einem einfach schon die Angst als junge Mutter. Ist mein Kind das Richtige, genug, zu viel? Mein Kind mag kein Gemüse, mein Kind mag nur grünes Obst. Aber auch, ich habe auch Kinder, die natürlich vom Kinderarzt geschickt werden, weil sie vielleicht doch schon ein bisschen fester sind. Ja? Mhm. Und da auch die Gratwanderung. Natürlich muss man rechtzeitig schauen und Übergewicht, gesunde Lebensführung mit den Kindern zu erarbeiten. Aber auch da keine Störung zu kreieren, wo keine ist.
Genau. Ja. Vielleicht ganz zu Anfang, was mir jetzt so spontan einfällt, ist, wie wichtig da auch wieder ist zu beachten, dass es bei Essstörungen nie nur um die Zusammensetzung der Nahrung geht, sondern es geht fast immer auch um einen mentalen Aspekt. Ja?
Eigentlich
die Beziehung
immer. Ja.
Zum Essen.
Ja.
Na?
Genau, das spielt, ich glaube, das sind jetzt alles schon Sachen, die könnten in den speziellen Podcast, und natürlich geht es um Kontrolle.
Ja.
Ja, es geht ja viel um Kontrolle und es ist meistens auch ein Thema der ganzen Familie.
Ja, ja. Das nimmt man oft so gar nicht wahr, sondern es, als erstes wird es mal als Problem von einem Familienmitglied wahrgenommen. Ne?
Wobei wir diese Fehlwahrnehmung, sage ich mal, mir als jetzt systemischer oder systemisch arbeitende Ärztin sowieso oft begegnet. Ja? Mhm. Es gibt immer einen, man nennt es dann so schön, identifizierten Patienten. Ja?
Ja.
Oder man kommt zum Arzt oder zum Heilpraktiker, weil Person A oder B hat ein Problem, mal unabhängig von der Essstörung. Und die ganze Familie ist letztendlich betroffen.
Ja.
Und zwar nicht im Sinne von, ist schuld oder hat da auch ihren Anteil, sondern bei einer auch körperlichen Erkrankung geht es auch darum, wie muss die ganze Familie lernen, damit umzugehen.
Genau.
Zum Beispiel. Mhm. Ja, also das ist so ein systemischer Aspekt in der Medizin, finde ich ganz wichtig. Und um auf diese Essgeschichten zurückzukommen, eben, es geht schon ganz, ganz früh los mit diesen Gedanken, die wir uns ums Essen machen, ums Essen unserer Kinder. Und da müssen wir Mütter als erstes mal schauen, wie gehe ich denn mit dem Essen, mit mir als Frau, mit meinem Körperbild um?
Ja.
Und was trage ich denn da in die Familie?
Ja, absolut. Absolut. Jetzt haben wir ja gerade gesagt, bei den kleinen Kindern, wenn die nicht so essen, wie wir denken, fällt uns das auf. Aber was sammeln wir doch mal? Wo sind denn die anderen Essstörungen? Wann treten die so bevorzugt auf? Oder was fallen uns spontan für Fälle an? Natürlich Magersucht im jugendlichen Alter.
Genau, also im jugendlichen Alter. Ich glaube, ich habe aber, wie gesagt, ist jetzt kein wissenschaftlicher Podcast. Ich habe keine Zahlen, aber ich glaube, jetzt während Corona haben da auch die Zahlen an Essstörungen zugenommen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du da Daten hast, aber wie gesagt, wir brainstormen ja gerade mal zu dem Thema. Also in der Jugend natürlich viele Mädchen, junge Frauen, aber auch immer mehr Jungen, die unter Essstörungen leiden. Und natürlich, wie du sagst, Magersucht.
Ja. Oder Anorexie auch, also dieses immer wieder, oder Bulimie. Ne?
Genau.
Also all diese Sachen ist natürlich ganz typisch im Pubertätsalter, dass man mit solchen Sachen öfter zu tun hat. Also auch ich in der Praxis habe ab und zu damit zu tun, oft im Gesamtbild von einfach irgendwelchen Stresssituationen, wie auch immer geartet, sage ich jetzt mal, ja. Oder ne? Ja. Also schwierigen Lebenssituationen, und da muss man immer einfach dahinter blicken, was steht denn dahinter. Meistens ist es nicht das Nahrungsmittel an sich oder die Nahrungsmittelzusammensetzung, sondern die Frage ist immer, was ist für ein Stressfaktor dahinter, was ist für ein Bild von mir, was sind die Beziehungen.
Um was geht es eigentlich?
Um was geht es eigentlich?
Und ich glaube, gerade bei dir in der Praxis auch oder bei mir ja auch, Thema Zyklusstörungen, also Probleme im gynäkologischen Bereich, auch da muss man mal gut hinschauen, liegt da eine Essstörung vor oder war da mal was in der Richtung?
Ganz genau.
Ja, denn letztendlich Essstörungen, wenn man ehrlich ist, sind ja auch ein Stück weit Suchterkrankungen, und die man nicht wirklich los wird. Also ich glaube, das sind Sachen, wo man wirklich sehr lange, vielleicht sogar lebenslang auch auf sich gut aufpassen muss, dass es nicht in schwierigen Lebenssituationen oder
wieder ausbricht.
Genau, oder schwierigen Konstellationen. Absolut. Also es sind wirklich, glaube ich, sehr, sehr schwerwiegende Erkrankungen. Vor allem natürlich die Magersucht. Ja, das ist ja auch Essstörungen, die mit Übergewicht einhergehen, sind natürlich auch gesundheitsgefährdend und Langzeitfolgen für Gelenke, Bluthochdruck und Diabetes. Aber die wirklich akut lebensbedrohlich ist, wo einfach junge Frauen auch dran sterben, ist letztendlich die Magersucht und dieses krankhafte Untergewicht. Ja? Da ist wirklich Gefahr im Verzug. Also das ist kein Kavaliersdelikt, wo man denkt, naja, die sind halt zu dünn, sondern das ist wirklich eine sehr gefährliche Erkrankung
letztendlich. Und die letztendlich auch bleibende Schäden hervorrufen kann. Also das, da darf man wirklich den Zug nicht verpassen, weil sonst wird man auch organisch dermaßen geschädigt.
Ja.
Dass es nachher nicht mehr wieder aufzuholen ist. Ne?
Also was mich eher in dem Zusammenhang, deswegen habe ich auch gesagt, Mensch Marion, lass uns da mal drüber reden. Dadurch, dass ich in meiner Praxis ja sehr viel Ernährungsberatung mache und Gesundheitscoaching. Das heißt, eigentlich ist es mein Job, mit den Leuten genau das zu arbeiten, sich gesund zu ernähren, aufs Gewicht zu achten, sich genügend zu bewegen. Und da ist die Gratwanderung zu einer krankhaften Beschäftigung mit einem gesunden Essen, mit dem Gewicht, mache ich genug Sport, ist mein Workout hart genug, ist manchmal echt eine Gratwanderung, wo ich mir sage, Vorsicht, was steckt da dahinter? Du hast gesagt, es sind andere Themen. Kontrolle, was ist eigentlich das Thema?
Was ist eigentlich das Thema?
Was ist eigentlich das Thema, und ist es gesund oder ist es eine ungesunde Beschäftigung in einem Übermaß mit dem Thema?
Ja. Genau, und also gerade jetzt, wo du den Sport erwähnst, also oft geht es ja manchmal auch los, man ist eher übergewichtig oder sind eher übergewichtige Personen oder so ein bisschen fester.
Anfangs der Pubertät, wo man noch den Babyspeck ein bisschen.
Genau, dann realisieren die das so oder auch die Eltern versuchen es zu beeinflussen, sagen auch mehr Bewegung, Sport machen. Und es kommt dann in eine Schleife vielleicht rein, wo man denkt, gut gemeint zunächst, man ernährt sich gut, man isst weniger. Man ist vitaminreicher, man nimmt vielleicht auch noch Probiotika zu sich, damit der Körper noch besser versorgt ist, und macht so viel Sport wie möglich. Oder eben auch, da begegnet mir das im Zusammenhang mit Sport immer wieder, gerade bei Leistungssportlern oder Leute, die mit Sport, wie du sagst, auch schon ein bisschen suchtmäßig irgendwelche anderen Dinge kompensieren, weil die eine Herausforderung im Sport suchen, weil sie im Wettbewerb mit anderen toll dastehen, weil sie ihre Muskelpakete auf Instagram und auf Tinder zeigen wollen. Ja. Also so all diese Sachen, gerade bei Frauen, das erlebe ich ja eben, wenn sie Fruchtbarkeitsprobleme haben in meiner Kinderwunschpraxis, habe ich lange Zeit nicht drauf geguckt oder nicht nachgefragt, was sie an Sport machen. Mhm. Klar, wenn jetzt jemand sehr schlank war und sehr muskelbepackt oder so, dann ist mir das aufgefallen. Aber erst seitdem ich auch so wahnsinnig auf diese Zyklusbeobachtung achte, merke ich, wie viel übertriebener Sport auch Stress für den Körper ist und sich unmittelbar im Zyklus und in der Fruchtbarkeit niederschlägt.
Und übertriebener Sport, das sind jetzt zwei Aspekte, die mir dazu noch einfallen. Einerseits natürlich auch vorwiegend vielleicht bei Männern im Sinne von Proteindrinks oder Zusatzstoffe, Zusatzprodukte, die letztendlich dann auch nicht besonders gesund sind.
Der Eiweißshake.
Der Eiweißshake und aber auch, du hast gesagt, übermäßiger Sport stresst. Ich habe ja auch viele Patienten mit Stresserkrankungen, Burnout, Überforderungssymptomen, die sich dann auf körperlicher Ebene eben zum Beispiel mit Verdauungsstörungen oder Hauterkrankungen äußern, nur mal so abgekürzt. Und die auch viel Sport machen, um gesund zu sein und die man dann einbremsen muss. Man sagt, Bewegung ja, aber nicht an die Grenzen gehen, sondern gemütlich traben, dass sie einen Ausgleich haben, aber nicht die Nebennierenrinde wieder antriggert. Das hatten wir schon in unserem anderen Hormon-Podcast, Hormon- und Stress-Podcast. Also die Leute von einer vermeintlich gesunden Lebensführung ein bisschen wieder zurückzubringen oder
einzubremsen. Damit nicht die gesunde Lebensführung selber der Stress wird.
Genau, und das finde ich ganz schwierig, auch als Therapeutin. Da sitze ich da und sage, es tut mir jetzt total leid, dass ich Ihr tolles Sportprogramm, das ist ja wahnsinnig durchdacht, und Ihre Ernährung so in Frage stelle, weil es gibt Patienten, da würde ich mich freuen, wenn ich auf die Ernährung achten, die im Übergewicht ein Problem haben. Aber es darf auch nicht ins andere Extrem umschlagen. Mhm. Und da haben wir mittlerweile auch schon dieses Phänomen der Orthorexie, also dieser krankhaften oder zwanghaften, übermäßigen Beschäftigung mit gesunder Ernährung.
Ja.
Und die Grenzen sind wirklich fließend.
Und das Angebot ist ja auch groß. Ich sage jetzt mal, das ist auch ein Thema, dass wenn du auf den sozialen Medien unterwegs bist, ne, dann entkommst du dem ja fast gar nicht.
Ja.
Ja, Marketing und Werbung sowieso, aber gerade auf Social Media gibt es einen regelrechten Wettbewerb in dem Bereich auch.
Ja, also Social Media, du hast ja vorhin schon gesagt, wo poste ich meine Muckis oder meine Taille? Ich meine, das Thema mit den Filtern sprechen wir jetzt mal gar nicht an, die auch wir teilweise nutzen.
Ja.
Social Media und diese Außenwirkung, wie viel tue ich im Außen, um darzustellen, ist natürlich auch ein Riesenthema.
Ja, absolut. Und übt auf dich auch einen Konkurrenzdruck
aus. Einen Riesendruck, ja. Und ein anderes Thema, was mir eben in der Ernährungspraxis auch begegnet, jetzt gerade auch mit Fridays for Future und Klima, vegan-vegetarische Ernährung.
Ja.
Das ist eine ganz sinnvolle Geschichte, auf den ersten und auch auf den zweiten Blick. Aber auch da rutschen gerade junge Mädchen, junge Frauen manchmal in ein pathologisches Essverhalten rein, weil es wird schwierig, sie werden immer dünner, darum ging es ja gerade. Ja. Oft ist eine vegetarische Ernährung, ist ja mit viel Gemüse, führt zum Gewichtsverlust. Und dann kriegt es so eine Eigendynamik, die eigentlich gar nichts mehr mit einer gesunden oder umweltbewussten Ernährung zu tun hat. Also ich finde es ganz schwierig, diese Grenze aus, ich ernähre mich bewusst und gesund, in welcher Form auch immer, und es verselbstständigt sich hin zu einer Essstörung.
Ja, das ist, glaube ich, die große Herausforderung unserer Zeit. Und auch noch in dem anderen gesellschaftlichen Bereich, glaube ich, haben wir so eine Gratwanderung, wo jetzt tatsächlich wir in den Corona-Zeiten mal wieder die Chance hatten, ein bisschen aufzuholen. Aber wer weiß, wer sich das bewusst gemacht hat. Und zwar geht es mir darum, als Familie zum Beispiel gemeinsam zu essen oder Mahlzeiten, also Ernährung, nähren, nähren ist ja nicht nur über die Stoffe, die in der Nahrung gebunden sind, der Fall, sondern du nährst ja auch den Geist oder du nährst auch deine Seele, indem du die Nahrung, die du zu dir nimmst, genießt.
Ja.
In der Zubereitung, aber auch beim Essen selber, beim Essen und Trinken selber.
Und nicht nur die Seele, sondern man weiß auch, dass wenn du eben in Ruhe, in einer schönen Gesellschaft, mit netten Leuten deine Nahrung zu dir nimmst, dass es auch einen positiven Effekt auf den Körper hat. Ja? Also das heißt auf die Verdauungsleistung, auf die Darmflora. Also man kann sich nur was Gutes tun, wenn man bewusst schön ist.
Und das ist aber manchmal eben auch nicht so einfach, da in eine, sag ich mal, in eine Routine zu kommen, wo diese Zeitfenster da sind, wo auch in sich verändernden Familiengefühlen diese Zeitfenster oder überhaupt das Ritual des gemeinsamen Essens wieder neu gefunden werden muss oder auch in unterschiedlichen Konstellationen, glaube ich. Und da wird mir immer bewusst, wie wichtig das ist, dass man das auch tatsächlich individuell anguckt. Ne?
Ja. Ja, also das sagst du auch wieder was ganz Wichtiges. Ich mache ja viel Ernährungsberatung, auch eher im Sinne von Ernährungscoaching. Ja, ja. Also wo es nicht um die Inhaltsstoffe geht, sondern wo ich mir anschaue, egal mit welcher Beschwerde, mit welcher Fragestellung die Leute kommen, wie ist es denn, wie essen sie denn oder wie findet es denn in der Familie statt? Und da kommt genau das. Ja, ich weiß schon, man sollte frühstücken oder ich würde gern mit der ganzen Familie zu Abend essen oder ich weiß schon, wir essen zu spät zu Abend, aber der Mann kommt erst spät heim oder das sind doch die Teenies noch im Sport oder. Ja? Und diese individuellen Herausforderungen zu begleiten und zu unterstützen, wie kann ich denn der Familie unter die Arme greifen, dass diese Mahlzeiten vielleicht nur teilweise oder an welchen Tagen ist es möglich, zusammen in Ruhe eingenommen werden können.
Ja,
wie kann es denn gelingen, dass ich stressfrei überhaupt gut koche? Das ist ja auch ein Argument. Ja,
genau.
Wie soll ich denn das noch unter einen Hut bringen?
Einkaufen, die richtigen Rezepte haben.
Genau.
Die gesund, aber sind aber auch schnell
gehen. Genau. Ich komme doch erst um 7 aus der Arbeit und dann soll ich noch selber kochen und das Ganze aber am besten schon vor 18 Uhr gegessen haben. Genau. Das geht nicht. Und das ist so dieses individuelle Coaching und das ist ganz wichtig.
Ja, das lohnt sich, glaube ich, absolut, wenn man sich da auch mal frühzeitig helfen lässt.
Ja, aber wie auch immer sich immer wieder Gedanken macht drüber, wie läuft es denn eigentlich bei mir ab, was wünsche ich mir? Und da sind ja auch die Lebensphasen ganz unterschiedlich.
Total.
Man muss sich immer neu erfinden. Ja?
Man sonst muss sich immer klein neu erfinden.
Ja, um 18 Uhr war man dann mit dem Essen fertig.
Ja.
Wenn die Teenies erst um 8:30 aus dem Sport kommen und die Kühlschranktür aufgeht, ist es eine ganz andere Geschichte im Familienalltag. Absolut.
Du, ich bin immer noch total stolz, wenn meine Kinder jetzt, die schon größer sind, erzählen, wir hatten immer die tollste Brotzeit daheim im Kindergarten. Wir konnten immer total angeben damit und alle wollten von unserer Brotzeit was haben, weil du uns, keine Ahnung, die Toastbrote ausgestochen hast mit der Gurkenscheibe belegt oder wie auch immer. Ne?
Ja.
Andersrum war es dann so, ich habe mir einen Wolf gebastelt an den Brotzeiten irgendwann und dann kamen die alle trotzdem wieder zurück, weil irgendwann war es öde.
Ja. Und eines meiner Kinder hat wirklich immer jeden Tag das Identische mitgenommen. Ich war schon total frustriert.
Genau.
Und dachte, oh Gott, aber Auswahl und Abwechslung, was denken die? Und es war aber jeden Tag ein Frischkäsebrot und ein Apfel. Eine gewisse Zeit durfte ich da ein paar Rosinchen mit reinlegen.
Genau.
Und es ist auch gut.
Ja, richtig. Und ich habe nach wie vor eine Tochter, die kann auch mal 3 Wochen lang mehr oder weniger immer das Gleiche essen, weil das gerade jetzt einfach das ist, was sie toll findet. Und je mehr ich dagegen rede, desto mehr macht sie es.
Ich glaube, es ist aber nicht nur toll finden. Du sagst da was ich auch immer wieder beobachtet habe und was ich auch immer versucht, an den Patienten mitzugeben. Aber das habe ich als Mama auch gemerkt. Ich glaube, wenn man den Kindern und den Familien die ganze Palette anbietet, dann sucht sich auch jeder das raus, was er gerade braucht. Ja? Mhm. Uns geht es in dem Podcast ja auch immer sehr viel darum, den eigenen Körper kennenzulernen.
Genau, das auch wahrzunehmen, was der Körper gerade nachfragt.
Genau, und da gibt es eben auch Phasen bei den Kindern, wo wirklich nur Toast mit Nuss-Nougat-Aufstrich 24/7 gegessen wird. Und dann gibt es Phasen, da bietest du was Süßes an oder eine Nachspeise und es wird nur gesund gegessen, auf keinen Fall. Oder es gibt Fleischphasen und Vollkornphasen.
Ja.
Und das habe ich dann irgendwann aber so akzeptieren gelernt, weil ich wusste, die sind alle gesund, da gibt es kein Gewichtsproblem.
Genau.
Und es stehen alle Kühlschrank und bei uns gibt es den sogenannten Gürtelschrank. Hattet ihr auch sowas?
Ursprünglich hatten wir das mal,
Für unsere nicht bayerischen Zuhörer, also der Schrank, in dem sich die Süßigkeiten befinden. Und das war weder rationiert noch abgeschlossen.
Mhm,
ich weiß nicht, wie das bei euch war. Es gibt Familien, die schaffen es ja wirklich dann, nur 2 Gummibärchen am Tag nach dem
Essen auszugeben. Also irgendwann gab es kurzzeitig auch mal und ich erinnere mich auch, dass wir das aber dann trotzdem irgendwie auch als merkwürdig empfunden haben, als wir bei Freunden das mal so mitbekommen haben, dass das wirklich so abgezählt wurde.
Ja.
Und wir haben es als eher kontraproduktiv eben erlebt.
Ja, ja.
Und natürlich habe ich, als die Kinder klein waren, das schon ein bisschen unter meiner Fuchtel gehalten. Heute ist es so übrigens, jetzt sind alle so, sage ich mal, Ü15 Jahre in dieser Familie. jetzt kaufe ich schon Sachen ein, auch mal irgendwelche Kekse oder irgendwas, damit ich mal was da habe, wenn wir einen Kaffee machen mit irgendwelchen Freunden, mal schnell, spontan oder so. Ich suche immer andere Verstecke, damit es ja nicht weggegessen wird, damit noch irgendwas übrig ist, wenn ich es mal brauche. Und die werden alle gefunden. Also jetzt ist es eher so ein Versteckspiel bei uns.
Ein Versteckspiel. Ein
lustiges.
Ich habe gedacht, du willst mir jetzt erzählen, aber dann erzähle ich es ja, dass ich teilweise jetzt von den auch schon eben großen Kindern gerügt werde. Ich sage, ach, gönnen wir uns, machen wir eine Packung irgendwas auf. Mama, das muss doch nicht sein.
Oh, ja. Okay.
Und ich bin so, okay. Aber scheint funktioniert zu haben, ja. Und natürlich habe ich auch immer geguckt, geht es, wo wird es zu viel oder zu wenig. Aber dieses Vorleben, die können auch alle wunderbar kochen und backen.
Ja,
genau. Das ist alles ungesund.
Du bietest ja so viele tolle Sachen an. Und ich bin mir sicher, deine Kinder haben auch diese Gerichte, wo sie sagen, haben wir jetzt im Restaurant zwar bestellt, aber es war nicht das, was ich mir vorgestellt habe, weil deins schmeckt viel besser.
Vielleicht, aber es ist, wie gesagt, die können sich Gemüse machen, aber es war auch der Gürtelschrank
immer offen. Genau.
Und das möchte ich vielleicht auch eben noch den Müttern mitgeben, sich da nicht zu große Sorgen zu machen, wenn man, wie du so schön gesagt hast, gemeinsame Mahlzeiten, das können nicht drei am Tag sein, das ist klar.
Ja, das reicht ja
kommt schon um 11 Uhr heim, das andere um 16 genau. Uhr oder wann auch immer. Gemeinsame Mahlzeiten, selbst kochen. Ja, klappt vielleicht nicht jeden Tag, aber regelmäßig selber zu kochen, ja, die ganze Bandbreite an hochwertigen Kohlenhydraten, Gemüse, Obstsorten, Salatsorten, hochwertige Nahrungsmittel anzubieten, vielseitig zu sein, ich glaube, dann werden sie letztendlich sich das Richtige raussuchen.
Ja, das ist auf jeden Fall schon mal ein toller Anfang. Genauso wie es, glaube ich, wichtig ist, eben nicht so per se zu verteufeln. Also wenn ich halt jetzt heute Abend mal Lust habe auf ein Stück Schokolade, esse ich ja in der Regel nicht eine ganze Packung, aber mir nicht dann einen riesen Kopf zu machen, oh mein Gott, jetzt habe ich wieder eine ganze Regel Schokolade gegessen. Oh, das muss ich mir jetzt wieder alles abtrainieren, so ungefähr. Also wenn man da eine gewisse Gelassenheit entwickeln kann, glaube ich, hat man schon mal einen guten Anfang. Und wenn man eben merkt, dass einen das stresst, vielleicht trotzdem frühzeitig mal zum Beispiel zur Jude zu gehen und sich einfach mal helfen zu lassen, das mal anzugucken. Worum geht's denn eigentlich?
Worum geht's? Und das möchte ich jetzt nochmal aufgreifen, weil du das so schön gesagt hast, kein schlechtes Gewissen haben, wenn man sich mal was gönnt.
Genau.
Oder wenn man vielleicht die Sporteinheit ausfallen lässt. Ja, so wie meine Kinder mich rügen, wenn ich irgendeine Packung aufmachen will, so wirst du von deinem zum Morgensport motiviert.
Ja, genau, heute. Und es hat mir übrigens gut getan. Ja,
es tut einfach schon gut. Aber wenn die Kinder so gelungen sind, dann hat man nicht alles falsch gemacht.
Das stimmt.
Und zum Thema Social Media, so perfekt sind unsere Kinder natürlich nicht immer. Oder? Darf ich das so sagen?
Nein, um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Auch wir sind immer auf der Suche nach noch Verbesserungsmöglichkeiten oder Dinge, die uns interessieren. Also ich will auch Social Media nicht verteufeln übrigens. Ja. Da gibt es zum Beispiel ganz tolle Accounts, wo es tolle, also bei der Judith sowieso schon, tolle Rezeptideen für die schnelle Küche, für die Familienküche, für die Küche in allen Lebenssituationen. Schaut da ruhig mal rein, aber es gibt auch viele andere tolle Accounts, wo man sich eben da Tipps holen kann. Wir haben zum Beispiel ja mit der lieben Sarah auch Podcasts aufgenommen.
Ja.
Könnt ihr in unseren Podcast-Folgen finden. Für Leute, die Probleme mit Gluten und Zöliakie haben. Ganz tolle Tipps. Also da gibt es viele tolle Sachen, nur man muss sich halt auch die richtigen raussuchen.
Man muss sich die richtigen Accounts raussuchen und die sind auch immer wieder, wenn es passt, verlinkt bei uns.
Ganz genau.
Genau. Nein, mir ging es nur darum, dass es nicht nach dem Podcast heißt, ach, da sitzen die zwei und sagen, wie machen toll.
Perfekte Welt.
Ach, das ist genau, perfekte Welt mit Ernährung und Bewegung. Nein.
Nein.
Eine so gute Welt, aber keine perfekte.
Genau. Aus der Praxis und mitten aus dem Leben und mitten in unserem Leben ist auch nicht immer alles perfekt.
Nein. Also, was gönnen wir uns jetzt?
Ja, tatsächlich. Wir können uns jetzt eigentlich ein kleines Käffchen gönnen, oder?
Eigentlich könnten wir uns jetzt eine Tasse Kaffee gönnen.
Genau. Danke, dass ihr zugehört habt.
Und wir freuen uns auch auf eure Themenwünsche.
Ja, genau. Lasst uns mal wissen, was für Gedanken habt ihr in dem Zusammenhang. Und schaltet natürlich gerne wieder ein, wenn es wieder heißt.
Frauenleben, Gesundheitstipps und offene Worte von Frau zu Frau.